Jetzt kommen wir zu dem angekündigten Gespräch. Wir sind hier zusammen mit Henning von Täterspuren. Und erstmal einen wunderschönen guten Tag, Henning.
Hallo.
Ihr habt eigentlich vorbereitet eine Demonstration am heutigen Tag, wo ihr zielgerichtet Orte deutscher Täterschaft in Dresden abgehen wolltet, was dann im Vorfeld juristisch verboten wurde. Darauf werden wir dann im Einzelnen noch kommen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wer ist eigentlich ihr? Also wer ist auf die Idee gekommen, sowas so vorzubereiten und was habt ihr so ungefähr damit bezweckt?
Ja, die Idee ist entstanden in dem Bündnis Dresden Nazifrei, wo wir seit einer Weile die Auseinandersetzung darüber führen, was hat den Nazis eigentlich die Möglichkeit gebracht, hier diesen großen Nazi-Aufmarsch durchzuführen. Und da war klar, dieser Mythos Dresden und dieses Gedenken bietet den Nazis auch viele inhaltliche Anknüpfungspunkte, über die sie eben ihre Propaganda relativ bruchlos verbreiten können. Und dann haben wir uns angeschaut, was sind eigentlich diese Mythen und was sind was diese Auseinandersetzung. Und das dokumentieren wir, diese Debatte übrigens in den nächsten Tagen in Form von Statements, auch auf unserer Homepage. Wir haben halt seit der letzten Aktionskonferenz einer AG Gedenken, haben wir die Gedenken und Opfermythos, glaube ich, Gedenken und Mythos eingerichtet und haben eben diese Diskussion forciert, was wir schon im letzten Jahr angerissen haben mit Workshops, noch als nur Passeran. Und jetzt eben auch in Dresden nazifrei die Diskussion weitergeführt. Und da ging es uns genau eben diese Debatte weiterzutragen. Und dann kamen wir darauf, was ist eigentlich der Kern dieses Gedenkens in Dresden am 13. Februar? Der hat eben sehr starken Fokus auf die deutschen Opfer.
Ja.
Und uns war wichtig, eben deutlich zu machen, der 13. Februar ist nicht zu denken, ohne die 1933 und die Machtübernahme, die Machtübertragung an die Nazis. Und für uns war es eben dann eine logische Überlegung zu sagen, wir sozusagen kontrastieren dieses Gedenken in Dresden damit, an die Täter des Nationalsozialismus zu erinnern, die in Dresden tatsächlich wenig Beachtung finden. Und an die Taten, an die Täter und stellen sozusagen der Gedenkpolitik, der offiziellen Gedenkpolitik, so ein eigenes Erinnern an die Täter und deren Taten entgegen.
Ja, wie wolltet ihr das konkret machen? Dann, was war da konkret eigentlich geplant?
Also wir haben gedacht, wir schauen uns mal an, was sind eigentlich so die Punkte, die wir gerne thematisieren würden. Wir haben es auch Täterspuren genannt. Wir haben keine Frauen in diese Fünfergruppe gehabt, sonst hätten wir das Täterinnenspuren genannt. Aber wir haben es Täterspuren genannt, um eben so an zentralen Punkten deutlich zu machen, welche Rolle, welche Verstrickung in Dresden eigentlich mit dem Nationalsozialismus existierte. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, die man vorne wegschalten muss. Dresden hatte die höchste Dichte an nationalsozialistischen Parteimitgliedern. In Dresden hat die erste Bücherverbrennung stattgefunden. Und Dresden hat sich auch sonst in vielen Fragen ziemlich vorgetan. Und da war der logische Anfangspunkt für uns zu gucken, der Fisch stinkt vom Kopf her. Martin Mutschmann als quasi seit 1925 Vorsitzender der NSDAP hier in Sachsen und ab 33 dann Gauleiter, ab 36 Ministerpräsident von Sachsen. Diese durchaus sehr schillernde Figur und ja auch in einigen filmischen Dokumenten als schillernde Figur dargestellte Person, die wollten wir zum Ausgangspunkt nehmen, um uns dann verschiedenen Facetten zu widmen. Und so war Martin Mutschmann eben mit seiner Villa in der Comeniusstraße 32 unser Auftaktort. Dieser Auftaktort ist überhaupt nicht markiert. Und das war das, was uns zum Beispiel auch schockiert hat, dass man an dieser Villa vorbeigeht und da sieht man Rechtsanwaltsbüros und eine andere Firma noch. Und in der DDR-Zeit war das ein Kinderheim. Aber es erinnert nichts daran, dass hier sozusagen die hochrangigste Person, die persönlich auch verantwortlich ist dafür, dass seine politischen Gegner von ihm ins KZ eingewiesen und besonders gefoltert wurden, und politisch natürlich eine zentrale Figur des NS war, dass der dort gewohnt gewirkt hat, dass da auf nichts drin hingewiesen wird. Und wie wir auch bei der Recherche festgestellt haben, waren das übrigens an der Kreuzung zur Fetscherstraße zu einem Arzt, der zum Teil als Widerstandskämpfer verehrt wurde, aber NS-Eugeniker und Sterilisation durchgeführt hat. Also wir sind sozusagen durch unsere Recherche immer wieder auf neue Sachen gestoßen, aber da kommt gerade inzwischen.
Ich habe mal die Frage, also wie erklärst du denn das? Ist das bewusste Vertuschung oder weiß man das nicht von der Stadt her? Oder warum ist da nichts, also wo der gewohnt hat?
Ich glaube, das ist ein Symptom von einer generellen Problematik. Also dass Dresden sich so gemütlich eingerichtet hat in dieser Opferrolle. Und was einfach deutlich wird daran, dass die in der Stadt der 13. Februar halt der zentrale dominierende Gedenktag ist. Andere Tage fristen hier ein extremes Schattendasein. Also am 9. November, am 27. Januar gibt es noch so quasi die protokollarische Standardprozedur, aber überhaupt keine Empathie, die man irgendwie fühlt oder Menschen, die in Bewegung kommen. Am 8. Mai passiert hier, soweit ich weiß, gar nichts. Andere Daten sind der Vergessenheit anheimgefallen. Also wir schreiben, also ich bin auch bei Avanti und bei No Passeran und wir schreiben in unserem Statement, das auf dieser Homepage dokumentiert wird, was ich jetzt in meinem Zettelwust natürlich nicht so schnell finde, dass wir sagen, es gibt viele, viele Termine im Kalender des Erinnerns und Gedenkens, die das Richtige, die gut wären, um an die Ursachen von Faschismus und Krieg zu erinnern. Das Ermächtigungsgesetz, der 8. Mai, der meinetwegen auch der 2. Mai und das Verbot der Gewerkschaften, der Überfall auf die Sowjetunion auf Polen, die Reichspogromnacht, die Befreiung von Auschwitz, aber eben nicht der 13.2. Und da wollten wir eben deutlich machen, hier gibt es in Dresden ein groteskes Missverhältnis. Und das hat, wie wir dann später sehen werden, ja auch geradezu groteske juristische Konsequenzen gehabt.
Ja, vielleicht können wir uns ja dem jetzt mal so als nächstes widmen, wie es hat dann sozusagen ein Verwaltungsgerichtsurteil gegeben, was ausgesagt hat, die Polizei hätte im vergangenen Jahr nicht ordnungsgemäß getrennt und damit praktisch der jungen Landsmannschaft Ostdings da irgendwie verunmöglicht, ihre Demonstration durchzuführen. Und das hat dann die Dresdner Stadt zum Anlass genommen, also gleich mal im Vorfeld zu sagen, diese Demonstration, die ihr da geplant habt, ich würde es eine demonstrative Performance nennen oder sowas, die ist so nicht möglich. Ist das jetzt richtig so?
Das ist erstmal politisch fatal, aber einigermaßen richtig wiedergegeben. Also erstmal kam die Verfügung vom Ordnungsamt.
Ja.
Das gibt's gerne mal. Also vielleicht auch als Beispiel dafür, in Hamburg gab es auch so eine Verfügung, gerade zum gestrigen Tag, wo ein Nazi-Aufmarsch oder eine Kundgebung am Gänsemarkt war. Da hat die Innenbehörde auch versucht, das zu verbieten, aber ist dann vom Verwaltungsgericht gescheitert. Also Gänsemarkt und Jungfernstieg, wo die Gegenkundgebung stattfinden sollte, das sind Spuckweite voneinander. Das sind 100 Meter und gut zu hören. Das Verwaltungsgericht hat sich bezogen darauf, dass gesagt hat, ein Protest in höheren Sichtweite ist vom Bundesverfassungsgericht erlaubt worden. Und von daher ist die Verlegung auf 3 Straßen weiter, die durch die Verwaltungsbehörde in Hamburg oder die Innenbehörde gemacht wurde, rechtswidrig. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Dresden aber recht brav das abgenickt, was das Ordnungsamt hier aufgesetzt hatte. Und das ist eben schon mal ziemlich deutlich, dass sie gesagt haben, ja, dieses Trennungsgebot entlang der Elbe wäre quasi sowas wie ein
ehernes Gesetz.
Ja, das war das Wort, ein ehernes Gesetz des Versammlungsrechts.
Ja.
Und haben gesagt, ja, nee, das ist vollkommen klar. Und es gibt da ja auch Orte, an denen man gedenken kann. Also ihr könnt ja an die deportierten Juden am Neustädter Bahnhof gedenken und da würden wir euch jetzt hinweisen. Ja. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht gesagt, naja, das mit dem mit der Neustädter Seite, da haben die vielleicht recht. Da ist diese Form des Gedenkens nicht, also quasi der demonstrative symbolische Akt, den wir davor hatten, ist da nicht so einfach zu realisieren. Also kann man schon von einem Verbot sprechen. Und wir sprechen ja auch von einem de facto Verbot, weil wir sagen, diese Orte des Verbrechens, das Wirken von Tätern hat eben seinen historischen Ort. Und da ist es nicht für uns befriedigend, irgendwo das abhalten zu können oder wie die Versammlungsbehörde meint, uns vorschlagen zu müssen, an einem anderen Tag doch meinetwegen. Ja. Und es ist ja genau unser Punkt gewesen, der 13. Februar hier hat eine politische Schieflage und eine historische Schieflage. Und da wollen wir eben gegengehen und haben gesagt, dann wollen wir es da tun. Und jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen, auch für seine recht konservative Rechtsprechung bekannt, eben gesagt, ja, das ist vollkommen richtig, das kann man als ein Verbot bezeichnen. Man hätte sogar das Gesamt verbieten können und nicht nur bei Auflagen, weil sie der Meinung sind, wir würden damit den Zweck verfolgen, oder wenn man der Meinung wäre, wir würden den Zweck verfolgen, das Gesamt zu verbieten. Also Gesamt sozusagen hin zu einer Blockade zu führen. Jetzt muss man sagen, natürlich stellen wir uns auch in den Kontext unserer, auch vom Bündnis Dresden Nazifrei veranstalteten Blockaden, aber hier ging es darum, einen politischen Akzent zu setzen, der sich sozusagen über die Auseinandersetzung mit den Nazis hinaus auch mit der Gedenkkultur in Dresden beschäftigt. Und da würde ich sagen, haben wir schon einen Nerv getroffen und haben auch bundesweit medial, aber auch von prominenten Historikerinnen, Auschwitz-Überlebenden und ähnlichen empörte Statements bekommen für diese, sag ich mal, ordnungsstaatlich bornierte, geschichtsblinde Politik der Stadt Dresden und der Justiz.
Na, könnte man nicht vielleicht sogar unterstellen, dass es gewissermaßen eigentlich nicht darum ging, zu unterstellen, dass ihr da diese andere Demonstration stören wollt, sondern dass der eigentliche Grund, das zu verbieten ist, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Dass sozusagen genau um die Schmäh ging, ertragen zu sollen, dass man an so einem Tag, den man ja eigentlich zum Opfern sich irgendwie vorgesehen hat, vorgehalten kriegt, dass da Täter waren und das auch relativ explizit.
Ja, das übersteigt so ein bisschen meine Empathiefähigkeit für die Behörden und Justiz in Dresden, aber sicherlich ist klar, dass in Dresden eine Gedenkkultur etabliert wurde in den letzten über 60 Jahren, die einen bestimmten Kanon des Gedenkens festgeschrieben hat. Und alles, was davon abweicht, in irgendeiner Weise suspekt ist. Also so war ja selbst letztes Jahr selbst vielen Konservativen diese Menschenkette, die ja nun prüder und bürgerlicher nicht sein kann, das sage ich nicht als Bündnisvertreter, sondern als Vertreter von Avanti, die da so unglaublich doch handzahm daherkommt, dass die von vielen Konservativen aus der CDU massiv kritisiert wird als Eingriff in das stille Gedenken, das man jahrzehntelang tradiert hat da. Und das schreckt erstmal auf und legt natürlich nahe zu denken, oh mein Gott, wenn wir jetzt mit den Tätern kommen am 13.2., dann wird das ja massive Kritik nach sich ziehen. Aber ich würde eher sagen, es ist eher eine Vorstellung von Law and Order und eine etwas bizarre Auffassung in Dresden, dass doch hier die Buchstaben des Gesetzes besonders ernst genommen werden.
Gerade hier.
Gerade hier und also sozusagen gerade an diesem Tag, dass man da der Meinung ist, also auch nicht mal in Revision gehen zu müssen, wenn da so ein komisches Verwaltungsgericht sagt, hier, ihr habt letztes Jahr nicht so gut das gemacht. Sondern zu sagen, hier, das ist unser Tag und an dem läuft auch hier gar nichts aus dem Ruder. Und irgendwas, was wir nicht kontrollieren, überwachen oder was wir vielleicht auch nicht ganz verstehen, das lassen wir gar nicht zu.
Das ist dann diese Selbstliebe, die sich eben vorn in dem von Yves geschmähten Zettel, der da vom Theater runterhing. Unsere Stadt hat Nazis, unser Dresden hat Nazis satt. Okay.
Das ist aber auch ein bisschen ironisch zu deuten.
Ja, könnte man. Ne?
Ich fand es nicht ironisch.
Könnte man ironisch.
Doppeldeutig zumindest. Ja.
Gut, jetzt haben wir sozusagen einerseits so ein Gerichtsurteil, das haben wir jetzt erstmal soweit ein bisschen auf der theoretischen Ebene abgehandelt. Da war also von so mittelalterlichen Vorstellungen die Rede, dass man den Strom der Elbe in der Mitte zum Trennen von links und rechts nimmt. Das ist dann aber verkehrt rum, wenn man stromabwärts denkt. Okay, das haben sie also so irgendwie gesagt.
Vielleicht ganz kurz dazu noch. Was das Ganze sehr bizarr macht, ist eben Also, dass die Menschenkette und die Nazis auf die Altstadtseite sollen, also 4/5 der Stadt,
ja,
und jeglicher Protest auf die Neustädter Seite, also sozusagen ein kleines Refugium bekommt. Also diese Denke erstmal, ja, muss man auch mal erstmal drauf kommen.
Ich davon also als Pack zu Pack in unserer letzten Sendung hier.
Das wäre jetzt ein bisschen hart, aber das so, ja, problemlos nebeneinander zu stellen, also da würde ich mir als Menschenkettenvertreter auch nochmal
doof vorkommen.
Würde ich mich eher so empören drüber.
Ja, gut, ich habe mich ja auch gleich gefragt, was machst du in irgendeiner blöden Stadt, die nicht mal einen Bach hat, der das Ganze jetzt trennen könnte. Dort dürfen dann gar keine Demonstrationen stattfinden. Ja, okay, das hat nur so in der Realität nicht stattgefunden. Aus dem Bach in der Mitte Dresdens, der links und rechts trennen sollte, ist ein Bahndamm geworden, der heute mit polizeilichen Maßnahmen umkämpft wurde, wo auf der einen Seite irgendwie die Nazis durften und auf der anderen dann irgendwie die Gegendemonstrantinnen. Das bringt ja jetzt nochmal sozusagen eine neue Situation. Also euch hat man euren Täterrundgang, euren Rundgang auf den Täterspuren verboten, mit dem Vorhalt eine Situation zu vermeiden, die so gar nicht vermieden wurde mit dem Verbot. Behaltet ihr euch da dann noch auch im Nachhinein rechtliche Schritte vor?
Ja, also wir sehen das als eine sehr gute Möglichkeit, da bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, gerade mit dem, wie der Tag gelaufen ist und dass die Stadt ja sogar am Wiener Platz, also vor dem Hauptbahnhof und am Fritz-Löffler-Platz Spontankundgebungen zugelassen hat.
Ja.
Das waren natürlich auch die quasi normative Kraft des Faktischen, die da gewirkt hat, weil die Menschen da einfach waren. Aber trotzdem muss man sagen, die Stadt hat dieses Trennungsgebot Elbe, was im Vorhinein auch sehr unrealistisch war, weil die Menschenkette ja über die Elbbrücken führen sollte. Und also wer genau trennen kann, wer da nun wer ist in der ganzen Innenstadt, das hätte man sowieso feststellen müssen. Aber Fakt ist, dass von Ihnen als höchstes Gut der deutschen Rechtsordnung hervorgehobene Trennungsgebot entlang der Elbe,
ja,
von dem ist nichts übrig geblieben.
Nee. Gut, das haben wir sozusagen erledigt. Wie hast du ansonsten jetzt so den Tag erlebt und verlebt?
Also vielleicht erstmal noch zu der Aktion selber. Wir haben morgens angefangen und haben, also es hat eine Protest, also es haben 250 oder 300 Leute sich trotz des angekündigten Verbotes am Comeniusplatz eingefunden, was ich erstmal erfreulich fand, dass sich so viele Leute, und das ging quer durch den Garten, sag ich mal, jung, alt, Leute, die nachher zur Menschenkette wollten und also tatsächlich haben wir auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, das finde ich gut, was ihr macht. Und da will ich auch nicht sozusagen, auch nicht alle Leute, die auf die Menschenkette gehen, da in Bausch und Bogen als so verdammen, sondern genau da auch sagen, viele Leute haben das als eine notwendige Ergänzung zu ihrer Art des Gedenkens in Dresden gesehen. Und diese Leerstelle haben auch viele Leute versucht darzustellen und waren empört über dieses Verbot. Also haben uns um 11 Uhr zusammengefunden und haben eine spontane Protestkundgebung gegen dieses Verbot durchgeführt. Und dort haben recht prominente Schauspieler aus Dresdner Zusammenhängen, Kabarettisten und Schauspieler vom Staatsschauspiel Dresden, von Breschke und Schuch, also Kabarettisten und andere, haben dort Texte verlesen, die so als Proteststatements verfasst wurden gegen dieses Verbot. Das waren Texte von Professor Dr. Andreas Nachama, dem Vorsitzenden oder dem geschäftsführenden Direktor der Topographie des Terrors in Berlin, also der Institution, die sich mit Tätergeschichte in Deutschland zentral in Berlin auseinandersetzt. Von Esther Bejarano, die als Auschwitz-Überlebende und jetzige Vorsitzende des Auschwitz-Komitees sich empört gezeigt hat über dieses Verbot. Von politischer Prominenz, Klaus Ernst von der Linken, Daniela Kolbe von der SPD oder auch Sven-Christian Kindler von den Grünen, wurde Statements verlesen, aber auch von Professor Klaus Dörre aus Jena und von Dirk von Lotzow von Tokotronic, dem Sänger. All die wurden vorgelesen und Albrecht Schröder, der Bürgermeister von Jena, hat selber sein Statement, was er uns noch vorher geschrieben hatte, verteilt und auch gesagt, ja, hier, ich habe meinen Personalausweis mitgebracht. ich bin bereit, hier meine Personalien auch abzugeben und die Konsequenzen von zivilem Ungehorsam in Kauf zu nehmen. Und da haben wir gesagt, ja Leute, Dresden muss sich auch nicht wundern, wenn sie diesen Nazi-Aufmarsch nicht los wird, wenn so ein unkouragiertes Verhalten der Stadtverwaltung existiert, währenddessen in Jena das Fest der Völker nach ein paar Jahren mit dem SPD-Bürgermeister an der Spitze die Blockade stattfindet, dann muss sich diese Stadt auch nicht wundern, dass sie zum Wallfahrtsort der Neonazi-Szene bundesweit und europaweit geworden ist.
Tja, das hat ja eine lange Tradition wirklich in dieser Stadt. Also wir hatten ja 1990, hat ja hier der Herr Kühnen mit seiner faschistischen Arbeiterpartei einfach so eine Demonstrationsgenehmigung direkt aus der Hand des Oberbürgermeisters, damals hieß er noch Wagner, bekommen, um da direkt auf dem Theaterplatz, der zwischenzeitlich mal Adolf-Hitler-Platz hieß, da ihren Mummenschanz feiern zu können. Also und als wir ihn da zur Rede stellten, hat er dann einfach erklärt, ihm war der Name Kühnen kein Begriff. Also, und hatte auch noch keine Idee davon, was eine faschistische Arbeiterpartei sein könnte. Ja, ihr habt dann... Ihr habt dann nach dieser Demonstration dort, wie ging es dann weiter? Habt ihr noch irgendwie versucht und irgendwie Möglichkeiten gehabt, an die Orte zu kommen?
Also wir haben das haben es nicht gemacht, weil wir auch gedacht haben, wir wollen jetzt keine Gerennesituation. Das ist ein Mahngang, den wir machen, wo wir auch viele ältere Leute dabei hatten, auch zum Teil Überlebende und Leute, die das und fanden es auch als politisches Zeichen. Waren wir nicht der Auffassung, dass man das jetzt mit Macht durchsetzen müsste, sondern dass wir diesen politischen Skandal ruhig köcheln lassen können und dass wir jetzt im kleinen Kreis schon darüber gesprochen haben, nächstes Jahr melden wir das wieder an.
Ja.
Und es haben sich einige Leute in Gruppen auf den Weg gemacht und sind diesen Mahngang abgegangen. Das ging auch problemlos, das war natürlich jetzt ohne unsere Erläuterungen, aber sind diese Strecke abgegangen. Und ich nenne noch mal kurz die Stationen, um das auch noch mal anschaulich zu machen, um was es dabei ging. Also unsere erste Station, zu der hatte ich ja vorhin schon was gesagt, das war das Haus von Martin Mutschmann. Das zweite ist in der Pillnitzer Straße, das war die sogenannte Mathilde, also in die Mathildenstraßen, das Gefängnis. Insofern ein wichtiger Ort, als dass dort über 1300, also waren Justiz und Gefängnis, über 1300 Menschen getötet wurden, vor allem Tschechinnen, die, und Dresden war halt quasi als GAU zuständig, oder Sachsen war zuständig für die annektierten Gebiete. Und somit ist es auch ein internationaler Ort. Und dort wollten wir das Wirken von NS-Tätern sozusagen deutlich machen. Und es haben sich aber Leute eben auf den Weg gemacht und sind es abgegangen und haben es quasi für sich durchgeführt. Wir wollten dann weiter in die Schießgasse, in das Polizeipräsidium und das Polizeigefängnis. Da hätten wir sozusagen den Berührungspunkt mit der Menschenkette gehabt und hatten auf dem Weg eigentlich vorgehabt, so Erinnerungssplitter vorzulesen. Also nicht nur diese Orte, an die wir immer wollten, sondern auch alles, was sich links und rechts davon befindet, kenntlich zu machen. Das Judenhaus, was sich hinter der heutigen Synagoge befindet, wo die Menschen durch den Bombenangriff, also die zur Deportation bestimmten Menschen, überlebt haben, weil sie im Chaos, also 146 Menschen im letzten Judenhaus in Dresden, überlebt haben und nicht deportiert wurden, wie geplant, durch diesen Luftangriff. Das wären alles so kleine Einsprengsel gewesen, die sich auf unserer Route befunden haben. Und in der Schießgasse eben, wo wir deutlich gemacht hätten, dass es hier die Zentrale gewesen ist von Polizei und SS und von dem aus viele Aktionen geplant und gemacht wurden. Dann wären wir weitergegangen zum Lingner Platz 1 ins Deutsche Hygienemuseum. Dort hätten wir am Beispiel von Ernst Wegner, dem damaligen Leiter der Landesärztekammer und des Deutschen Hygienemuseums, die Verstrickung großer Teile des, der Prominenz der Ärzteschaft und die Kollaboration mit der Rassenideologie deutlich gemacht. Was das Vordenken von Zwangssterilisation und Eugenik betrifft und Euthanasie, waren eben in den Ärzteschaften geradezu ein Wettlauf ins Lager der Sieger da, die sich dieser neuen NS-Ideologie quasi angepasst sie vorgedacht haben. Und wir wollten ihm aufzeigen, dass gerade auch die sogenannten Eliten da sehr häufig schon vorgedacht haben. Und nicht nur das getan haben, was man ihnen gesagt hat, sondern sie haben sich aktiv eingebracht. Und das Deutsche Hygienemuseum war ein wesentlicher Vordenker in der ganzen Frage von so quasi der Rassenideologie. Unsere letzte Station wäre gewesen die Bayerische Straße 16 bis 18, dort, wo heute die Nazis ihren Auftakt und Endpunkt ihrer Kundgebung hatten, auf der Südseite des Bahnhofes, was uns übrigens auch vorgeworfen wurde, wo die Stadt, das wäre durchgesickert, wo die Nazis jetzt nun sind. Also wir haben diese Kundgebung oder diesen Rundgang haben wir geplant im Januar, Dezember sogar schon. Und wenn die Stadt so sicher war, dass da schon das durchgesickert ist, wo die Nazis jetzt ihren Auftaktort machen, dann haben sie ihre Arbeit wirklich sehr schlecht gemacht. Wir fanden das einfach auch so als historischen Ort interessant, weil dort war die Gestapo-Zentrale. Dort war Henry Schmidt als Kriminalkommissar und SS-Obersturmführer die zentrale Figur bei der Erfassung, Verfolgung und Vernichtung der Juden in Dresden und Sachsen wohnhaft, beziehungsweise hat dort seinen Arbeitsort gehabt. Und zumindest an diesen Ort erinnert eine kleine Einlassung durch diese sogenannten Gravuren des Krieges. Aber ansonsten kriegt man davon auch nicht mit, dass hier sozusagen die zentrale Stätte des NS-Terrors in Dresden gewesen ist. Und aber zumindest findet sich das in einigen Reiseführern oder einigen historischen Rundführern für Dresden schon. Aber insgesamt ist uns aufgefallen, es gibt keine Monografie über die NS-Täter in Dresden.
Nee.
Kann man schreiben.
Ja.
Aber interessant ist ja, du hast immer viele so einzelne Persönlichkeiten genannt, aber für mich ist ja, war dann deine erste Aussage nochmal ganz zentral, überdurchschnittlich viele NSDAP-Wähler. Ich meine, es waren ja schon im Durchschnitt 40%. Die genaue Zahl hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht parat, wie es in Dresden waren. Sag mal 45-50%, mal kühn geschätzt, ist ja doch eine ganze Menge. Ne? Und der Hälfte der Leute, die hier waren, haben Nazis unterstützt, aktiv durch ihr Kreuzchen. Und eben nicht bloß ein paar herausgehobene.
Also nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist auf jeden Fall so, dass die NSDAP in Dresden keine eigenständige Mehrheit gehabt hätte. Das muss man sozusagen sagen. Und man muss auch sagen, dass KPD und SPD in Dresden vor 1933 eine starke Rolle hatten. Und wenn man noch weiter zurückgeht in die Geschichte von Sachsen, dann wird einem ja auch noch klarer, woran das liegt, dass es hier 1923 sozusagen eine Arbeiterregierung gegeben hat, die dann durch die Zentralregierung zerschlagen und entmachtet wurde. Also das ist nicht alles braun gewesen bis vor 100 Jahren. Aber das kann man auch sagen, Dresden hat eine verdammt tiefen Braunton gehabt hier in der Stadt. Das heißt, dass die deutschen Christen, antisemitische und NS-nahe Christen hier in den entscheidenden Kirchen das Sagen hatten und dass das Bürgertum da sehr lange, sehr früh NSDAP gewählt hat. Und uns ging es halt auch um andere, also wir hatten auch bei der Recherche noch andere Orte im Blick. Und zwar andere Orte, wo es um Denunziationen ging. Wo kleine Leute, sage ich mal, ihre Nachbarn und Kollegen denunziert haben, zu Orten von Zwangsarbeit, wo sich einzelne Firmen bereichert haben an Zwangsarbeit. Und es ließ sich nicht alles in einen Rundgang oder eine Runde packen, aber wir haben so viele Orte gefunden, die so spannende Geschichten erzählt haben über persönliche Kollaboration und individuelle Gewissenslosigkeit, dass wir das schon fast mit unseren, sag ich mal, unprofessionellen Mitteln nicht aufarbeiten konnten. Und das wäre natürlich sehr spannend, oder ist für uns sehr spannend, da noch weiter in die Materie zu gehen und zu gucken, was waren eigentlich auch die kleinen Täter hier in Dresden. Und wir haben gesagt, der Fisch stank vom Kopf herab, aber natürlich hat hier der ganze Fisch ganz schön gefault. So, und das ist uns klar, und wir wollten bloß auch zumindest erstmal etablieren, dass in Dresden darüber nachgedacht wird, welche exponierte Rolle die Stadt oder in der Stadt eigentlich existierte bei der Durchsetzung von NS-Gedankengut und NS-Herrschaft. Und diese kleinen Einsprengsel und Splitter oder Erinnerungssplitter hatten wir halt auch für diesen Mahngang vorbereitet, wo es quasi um die kleinen Fische ging.
Ich habe mal eine Frage, also ich beschäftige mich nun seit Jahren mit dieser rühmlichen oder unrühmlichen Geschichte dieser Stadt, komme zu keinem Schluss, warum sich das immer wieder so weiter festzurrt oder warum man dran festhält oder so. Hast du da irgendwie eine Idee? Also ich kriege da jedes Mal das große Grauen, aber irgendwie komme ich auch zu keinem Schluss, warum das immer so weitergeht.
Ja, deshalb machst du jetzt ein Fass auf, ne?
Naja, ich versuche, ein Fass, also es beschäftigt mich halt seit Jahren und vielleicht kann mir jemand mal ein bisschen detaillierter eine Antwort geben, ohne natürlich das wahrscheinlich erklären zu können, sage ich mal so.
Ja, also du zwingst dich ein bisschen aus meiner Sprecherrolle von Täterspuren raus, aber abgesehen davon bin ich auch bei No Passeran aktiv. Und wir haben da sozusagen eine Idee darüber entwickelt, dass wir gesagt haben, dieser Mythos der Stadt Dresden ist einfach über lange Jahre tradiert und konnte relativ ungebrochen in den verschiedenen historischen Etappen fortgeführt werden und ist damit ganz, ganz tief eingesickert in dieses merkwürdig zersplitterte Alltagsbewusstsein der Menschen und tief eingesickert einfach. Und so gehört sehr konstitutiv zu so einem Selbstbild, das sehr unkritisch auf die eigene Rolle schaut und eigentlich die gesamte Geschichte von Dresden zwischen August dem Starken und dem 13. Februar als eine gloriose Epoche verklärt. Und danach begann irgendwie eine ganz triste Zeit und so. Und dazwischen war aber alles geil. Und Das spart natürlich so ein paar Jahre aus, nicht? Also auch die Jahre von August dem Starken waren nun auch nicht für alle so toll. Nee. Und nicht alle haben in den schönen Barockbauten gewohnt. Ist aber so eine Identifikation mit so einer Herrscherperspektive oder so einer Herrschaftsperspektive. Und diese Epoche geht dann zu Ende mit dem 13. Februar quasi als in der Geschichte entkoppeltes Ereignis. Und kann dann über die verschiedenen Regime danach als irgendwie von außen kommendes Unheil gedeutet werden. Und ich glaube, dass sich nach 1990 das so festgefahren hat, auch noch weiter tradiert hat und ja geradezu aufgestiegen ist zu so einem bundesweit relevanten Kernpunkt oder Kernelement einer neuen deutschen Opfererzählung. Das hat auch viel mit Gesamtdeutschland zu tun. Aber Dresden hat da sozusagen freiwillig schön die Hand gehoben. Wir wären gerne hier das Mahnmal gegen Bombenkrieg an Deutschen. Ich wollte auf den Punkt raus, was sich da verändert hat substanziell, ist ein bisschen dieser, also das ist tatsächlich das, was in den 80er Jahren die Erinnerung an der Frauenkirche war die Frauenkirche ist kaputt. Die Frauenkirche ist kaputt und damit sozusagen eine Narbe in der Stadt. Und daher machen dort die Kerzen auch auf irgendeine Art der Friedensbewegung Sinn. Die gab es in der St. Nikolaikirche in Hamburg in den 80ern übrigens auch. Also die St. Nikolaikirche, also ich komme aus Hamburg, wie ihr hört, die ist auch zerstört, die ist auch ausgebombt und war auch eine zentrale Kirche in Hamburg und gilt auch als Mahnmal gegen den Krieg. Abgesehen davon, dass niemand auf die Idee kam, die jetzt wieder auszubauen in Hamburg.
Das ist dann Dresden wieder, ja.
Gab es das ja in Dresden. Und da ändert sich, glaube ich, die sozusagen die reine Perspektive von wir erinnern jetzt an die Stadt Dresden, wie sie war sozusagen und wie sie dann nicht mehr war, sondern wir knüpfen wieder an das, was da war und haben so eine in Stein gehauene Versöhnung jetzt quasi aufgebaut und mit nicht so schönem Interieur ausgestattet. Und Das ist so die Geste, die sich da ein bisschen verändert hat, würde ich sagen, im Blick auf auf die Frauenkirche und auf das zentrale Symbol dafür. Und von daher hat da eine kleine, also auf diesen Schwenk wollte ich sozusagen vorhin eingehen und dass es da eine Veränderung gegeben hat. Und dass diese Frauenkirche und dieser 13. Februar sich mittlerweile auch gesamtdeutsch etabliert hat, also wie man wahrscheinlich heute Abend in der Tagesschau gesehen haben wird, als sowas wie nationaler Erinnerungsort für den Bombenkrieg in Deutschland herausgeschält hat. Also das, die Erzählung ist nicht nur nicht mehr so, die Alliierten waren ja echt richtig fies zu uns, sondern die ist die, wir haben auch schwer gelitten im Krieg. Also die anderen auch, aber wir auch. Ich mache das jetzt mal sehr platt. Aber die anderen haben uns vergeben, die haben uns ihr Kreuz aus Coventry gestiftet, auch viel gespendet. Die haben uns vergeben, wir haben vergessen und wir sozusagen nehmen sozusagen jetzt die historische Schuld an. Und dafür fordern wir auch von den anderen an, ihre historische Schuld, nämlich die Bombardierung von Dresden, zu akzeptieren. Und quasi zu vergeben, wir vergeben, ihr vergebt und wir sind quitt.
Alles tralala und cool.
Genau, und dahinter, und das ist sozusagen die Kritik, die wir daran formulieren, dass hinter dieser Versöhnungsgeste ein bisschen verschwindet eben genau diese Unterscheidung zwischen, also die historische Unterscheidung zwischen denjenigen, die den Krieg angefangen haben, die Europa und die Welt mit Krieg überzogen haben und Jüdinnen und Juden in jedem Winkel in Europa gejagt und ermordet haben, Roma und Sinti und andere. Und diejenigen, die darauf reagiert haben. Und da ist sozusagen die Formulierung, hinter diesem Zeitalter der Extreme verschwindet die spezifische historische Verantwortung von Deutschland. Und das ist unsere Kritik, die sich daran festmacht, in was für einem Versöhnungspathos da gerade am 13. Februar geschwafelt wird. Und das findet ganz viele kleine Ausdrucksformen, aber eben auch sowas wie ein Film Dresden, sozusagen, der so als das mediale Minitekel des Bombenkrieges festgehalten wird. Andere Städte, die auch verdammt nochmal doller bombardiert wurden und wo es mehr Tote gab, in Hamburg zum Beispiel, in anderen Städten. Also Schweinfurt, die sozusagen danach zerstört, also zerstörte Stadt mit einem großen Kugellagerfabrik, zentral kriegswichtig und so weiter. Da gibt es keine dramatischen Epochen, auch wenn es eine schöne Stadt gewesen war. Irgendwie Kugelhagel im Kugellager oder irgendwas, da gibt es nichts. Also diesen zentralen Ort, den reklamiert Dresden für sich. Und das tut Dresden nicht gut. Möchte ich mal einfach als Beobachter, der tatsächlich aus einer anderen Stadt kommt, mal so sagen.